Ich werde heute diese Predigt zu den Versen Judas 3 und 4 halten. Und in diesem Brief wird so wirklich deutlich, wie wichtig dem Judas das Evangelium ist und wie wichtig es ist, vor Fälschungen zu bewahren. Ich habe hier ein Stück Papier. Wer von euch kann mir sagen, so vom Sitzplatz aus, dass das echt ist? Okay, man sieht's. Wenn man so eine Note hat, dann muss man die kennen. Man muss wissen, wie die echt aussieht, damit man sie von der Fälschung unterscheiden kann. Und dem Judas ist das Evangelium wichtig und er schreibt hier seinen Brief, weil die Gemeinden, an die er schreibt, in Gefahr stehen, einer Fälschung aufzusitzen, weil es da Leute gibt, die ein falsches Evangelium leben. Und ihr fragt euch sicher, Judas, diesen Namen, also wenn ich diesen Namen höre, dann denke ich normalerweise an Judas, den Verräter. Judas Iskariot, der Jesus verraten hat. Und man fragt sich, ja, wer ist denn dieser Judas, der den Brief schreibt? Ich möchte darum auch gleich die ersten beiden Verse dieses Briefes mitlesen, mit den zwei, die nachher kommen, mit Versen 3 und 4, weil dort erfahren wir ein bisschen etwas über diesen Judas. Ihr könnt da mitlesen, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Judas, Diener Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die, die Gott der Vater mit seiner Liebe umgibt, die unter dem Schutz von Jesus Christus stehen, euch allen, die Gott zum Glauben gerufen hat, wünsche ich, dass ihr seine Barmherzigkeit, seinen Frieden und seine Liebe in immer reicherem Maß erfahrt. Liebe Freunde, schon lange ist es mein dringender Wunsch, euch von dem Heil zu schreiben, an dem wir alle teilhaben. Und das möchte ich nun mit diesem Brief tun, dessen Abfassung durch die gegenwärtige Situation noch dringlicher geworden ist. Ich möchte euch dazu auffordern, für den Glauben zu kämpfen, für dieses unantastbare Gut, das denen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, ein für allemal überbracht worden ist. In euren Reihen haben sich nämlich Leute eingeschlichen, deren Verurteilung schon vor langer Zeit in der Schrift angekündigt wurde. Gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes als Freibrief für ein ausschweifendes Leben missbrauchen und die sich damit von dem lossagen, der alleinige Herrscher ist, Jesus Christus, unser Herr. Wir lesen hier, dass dieser Judas ein Bruder des Jakobus ist. Er zeichnet sich aus als Bruder des Jakobus. Und wenn wir jetzt im Neuen Testament lesen, dann lesen wir von einem Bruderpaar, von einem Judas und einem Jakobus. Und diese beiden sind Halbbrüder von Jesus. Sie sind die Söhne von Josef. Jesus ist ihr Halbbruder, weil er ja nicht der Sohn von Josef ist, sondern er ist Gottes Sohn, der auf diese Erde gekommen ist, gezeugt vom Heiligen Geist und von Maria auf die Welt gebracht wurde. Er nennt sich Bruder des Jakobus, weil dieser Jakobus bekannt war in den Gemeinden. Judas war wahrscheinlich nicht gleich bekannt wie dieser Jakobus, denn Jakobus war in der frühen Gemeinde in Jerusalem eine starke Persönlichkeit. Er war eine Führungspersönlichkeit dort und hat auch den Jakobusbrief geschrieben. Und Judas nennt sich Bruder von Jakobus, damit die Gemeinde weiß, ja, welchen Judas ist denn das jetzt, der uns da schreibt. Und sie können dann nachvollziehen, ah, okay, das ist der Bruder von Jakobus, also eigentlich der Halbbruder von Jesus, der hat Jesus miterlebt. Und was weiter enorm spannend ist, dieser Judas, der nennt sich Diener Jesu Christi, hätte sich auch Halbbruder von Jesus nennen können oder Bruder des Herrn, aber er nennt sich Diener von Jesus Christus. Und das zeigt, dass sich hier in dem Leben von diesem Judas eine Veränderung abgespielt hat. Denn bevor Jesus von den Toten auferstanden ist und sich seinen Brüdern auch gezeigt hat, haben sie ihn belächelt. Sie haben gedacht, ja, du bist irgendwie ein Wahnsinniger. Oder sie haben diese Erwartung, die er gesagt hat, ich bin der Messias, diese Selbstanspruch haben sie nicht ernst genommen. Und als er aber ihnen erschienen ist, als er sich ihnen gezeigt hat, nachdem er von den Toten wieder lebendig geworden ist, da hat sich ihr Leben verändert. Diese Begegnung mit dem auferstandenen Christus hat Judas verändert, von einem, der diesen Messias verachtet hat, zu einem, der das Evangelium, der die frohe Botschaft, der die Siegesnachricht von Jesus Christus weitergeben will und dem sie enorm wichtig ist, der da will, dass wir sie verstehen, der will, dass diese Nachricht nicht in Verruf gerät. Und wir lesen jetzt nicht von einer spezifischen Gemeinde, an die Judas schreibt. Er schreibt ganz allgemein und es wird davon ausgegangen, dass das mal an viele Gemeinden gegangen ist, an viele verschiedenen. Und wahrscheinlich bestanden diese Gemeinden zum größten Teil aus Christen, die jüdischen Hintergrund hatten, die jüdische Herkunft hatten. Das sieht man daran, weil der Brief im Mittelteil dann ganz viele Bilder gebraucht, die vor allem den jüdischstämmigen Christen bekannt waren. Und Judas beginnt nun seinen Brief mit dem, was ihm wichtig ist. Er beginnt damit, dass es ihm wichtig ist, von dem Heil, von der Rettung zu schreiben, die ihnen gemeinsam ist, die sie gemeinsam haben. Und wenn wir den Brief genauer betrachten, dann wird klar, besonders in den letzten Versen, dass für Judas die Rettung nicht einfach etwas ist, das in der Vergangenheit liegt, als ich das erste Mal auf Jesus Christus vertraut habe, als meinen Retter, als er mir die Beziehung zum Vater ermöglichte. Er meint damit auch in der Gegenwart. Es ist Gott, der uns in der Gegenwart vor Fehltritten bewahren kann, der uns in der Gegenwart durchträgt. Und es ist auch die Zukunft ausgerichtet, in die wir Gott sehen dürfen. Wir dürfen ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und dürfen darüber staunen, wer er ist. Das Evangelium ist Judas wertvoll und darum ist es wert, es nicht nur einfach oberflächlich zu betrachten, sondern ernsthaft es anzuschauen und zu betrachten, was es denn heißt. Denn das Leben von Judas wurde durch dieses Evangelium extrem beeinflusst und darum ist es ihm so extrem wichtig, weil ihn die Begegnung mit diesem Auferstandenen so sehr verändert hat. Judas schreibt hier vom Glauben und Glauben meint jetzt hier nicht einfach nur irgendwie ein Fürwahrhalten oder so ein Gefühl. Es meint hier den Inhalt des Glaubens. Es meint, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er die Beziehung zum Vater für uns ermöglicht, dass er gekommen ist, um uns mit dem Vater zu versöhnen und dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist. Judas geht es darum, diesen Inhalt zu bewahren, dass wir diesen Inhalt immer besser verstehen. Weil eben genau diese Siegesbotschaft von Jesus Christus diesem Judas so wichtig ist, hat er den Gemeinden geschrieben. Und gerade auch in dieser Lage, in die sich diese Gemeinden befinden, sie befinden sich in einer Lage, in der diese Botschaft auf dem Spiel steht, in der diese Botschaft angegriffen wird, in dem sie in Gefahr steht, missbraucht zu werden, in dem sie diese Gemeinden in Gefahr stehen, eine Fälschung aufzusitzen. Er ermahnt die Gemeinden dazu, dass sie um das Evangelium ringen, dass sie dafür kämpfen, dafür sich einsetzen. Und wenn wir ringen, das meint es hier nicht mit körperlichen Mitteln, mit Gewalt. Ringen meint hier, ich versuche es richtig zu verstehen, ich kämpfe mit Worten dafür, dass es richtig verstanden wird, ich setze mich mit Worten dafür ein. Dieses Ringen, das kommt von dem Ringkampf, in dem sich zwei Männer gegeneinander versuchen, aus diesem Ring herauszuschieben, das die Griechen auch schon bei den damaligen Olympischen Spielen gebraucht haben. Aber es war auch damals schon ein Begriff für das geistliche Ringen, für das Ringen um die Wahrheit. Judas ist es so wichtig, dass das wahre Evangelium den Gemeinden bekannt ist und sie nicht dieser Fälschung aufsetzen. Und ich möchte das mal veranschaulichen. Wenn du jetzt von einer Person, die dir enorm wichtig ist, einen guten Freund, eine guten Freundin, eine Nachricht erhältst, heute wahrscheinlich per WhatsApp, früher eher per Brief, und da drin steht, schau mal, komm an diesen und jenen Ort, zu dieser und jener Zeit, und da wartet eine große Überraschung auf dich. Ich möchte dich damit etwas Wunderbarem überraschen. Und dann willst du doch auch genau herausfinden, wo muss ich jetzt genau hin, wann will sie mich genau dort haben, damit du schlussendlich nicht an einem Ort rauskommst, der total am falschen Platz gelegen ist. Und darum ist dasselbe, möchte Judas uns ermutigen, mit dem Evangelium zu tun, dass wir es betrachten und versuchen tiefer zu verstehen, versuchen besser zu begreifen, was denn es jetzt genau heißt. Und ja, wir haben das Evangelium vielleicht schon x-mal gehört oder vielleicht auch schon zum ersten Mal. Ich weiß jetzt nicht genau, wo jeder von uns hier steht, aber ich merke es jedes Mal selber, dass es mir für mich enorm wichtig ist, dass ich immer wieder zurückgehe und betrachte, was sagt das Evangelium. Es sagt, dass Gott für meine Schuld am Kreuz bezahlt hat und dass ich eine Beziehung zu ihm haben kann durch ihn und nicht durch etwas, das ich tun muss. Und immer mehr zu verstehen, in was für einer Lage ich eigentlich war, bevor Gott mich gerettet hat und wie er mich verändert hat, das vertieft noch viel mehr mein Lob für Gott, was er für mich getan hat. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann finden wir viele Texte, die dieses Evangelium beschreiben. Und wir finden überall immer wieder Hinweise darüber, wie das Evangelium zu verstehen ist. Und ich habe hier so einige Fragen, die wir doch mitnehmen können, wenn wir in der Bibel lesen. Wir müssen nicht jeden Tag vielleicht 10 Kapitel lesen, vielleicht auch schon ein Vers. Es gibt auch so Apps, wo man ein Tagesvers bekommt, dann kann man vorher und nachher lesen. Und dann kann man sich vielleicht so Fragen stellen wie, was steht in diesem Abschnitt darüber, wie Gott ist? Wie wird Jesus Christus beschrieben? Wie wird der Zustand von uns Menschen beschrieben? Was wird über die Taten von uns Menschen ausgesagt? Was tut Gott? Was tut Jesus? Was wird darüber ausgesagt, wie wir mit Gott ins Reine kommen? Ich habe hier einige so Lesezeichen vorbereitet, die könnt ihr, ich werde die dann nachher da draußen hinlegen, die könnt ihr gerne mitnehmen und als Erinnerung in eurer täglichen Bibellese einsetzen und so vielleicht und so dem Evangelium noch tiefer auf die Spur kommen. Wir haben gesehen, dass es Judas wichtig ist, dass wir das Evangelium richtig verstehen, dass wir es von einer Fälschung unterscheiden können. Aber verstehen, wie es die Bibel meint, meint nicht einfach bloß so ein Verstehen, das hier im Kopf so ist, dass ich alle Fragen richtig beantworten kann, sondern verstehen meint, dass es dann verstanden ist, wenn es in meinem Leben Auswirkungen zeigt. Und Judas hat hier Leute vor Augen, die sich eingeschlichen haben, die nach außen vielleicht zum Teil auch immer die richtigen Antworten geben können, die sagen können, ja, das ist doch so und so, aber bei diesen hat dieses Verstehen scheinbar keine Auswirkungen. Denn hier steht, sie missbrauchen die Gnade Gottes als Freibrief für ein Leben, das ausschweifend ist, das geprägt ist von einem Leben, das nicht auf Gott ausgerichtet ist, sondern von einem Leben, das auf mich selbst ausgerichtet ist, das auf meine eigenen Vorteile ausgerichtet ist, das darauf ausgerichtet ist, wie ich selbst möglichst viel für mich gewinnen kann. Und diese Leute hier, die Judas hier vor Augen hat, die machen das, indem sie sich an der Gemeinde bereichern. Die machen das, indem sie sexuell einfach mal drauf losleben und sagen, ja, ich bin ja frei. Sie sagen zwar, ja, ich bin Christ und sagen, ja, vielleicht Jesus ist der Herr, aber mit ihrem Leben zeigen sie, dass das nicht der Fall ist. Mit ihrem Leben zeigen sie eigentlich eher, dass ihr Denken ungefähr so ist, juhu, Jesus hat meine Schulden bezahlt, meine Sünden sind weg, ich bin frei, ich muss nichts mehr tun, ich kann tun und lassen, was ich will. Das ist doch eine Win-Win-Situation. Gott vergibt mir gerne und ich tue gerne das, was Gott nicht gefällt. Dann kann ich doch einfach so weitermachen. So ungefähr funktioniert dieses Denken der Leute, die Judas hier vor Augen hat. Und mich erinnert dieses Denken an einen Satz, den wir im Römerbrief lesen. Dort heißt es in Römer 6, Vers 1, welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Sollen wir weiterhin sündigen, damit die Gnade in vollem Maße auswirkt? Das ist eine Frage, die vom gedachten Gesprächspartner von Paulus, dem Paulus, gestellt wird. Paulus hat vorhin gezeigt, Jesus hat uns vergeben, ohne dass wir irgendeine Vorleistung bringen müssen. Nicht, weil wir irgendwie besonders gut seien, nicht, weil wir besonders etwas geleistet hätten, sondern weil er es wollte, hat Gott uns vergeben. Hat Gott uns zu sich gezogen. Hat Gott die Beziehung zu sich selbst ermöglicht, hat Gott den Weg frei gemacht für diese Beziehung. Und dann kommt diese Frage, ja, was sollen wir jetzt? Dann können wir ja machen, was wir wollen. Das ist die Frage dieser Gedankengesprächspartner von Paulus. Und das ist dieselbe Reaktion, die diese Menschen hier bei Judas zeigen. Und es ist eigentlich auch eine Reaktion, die wir erwarten können, wenn wir das wahre Evangelium weitergeben. Denn das wahre Evangelium trifft auf Menschen, die es gerne haben, gegen Gottes Willen zu leben, die gerne ihren eigenen Herrn sind, die gerne das tun, was Gott nicht gefällt. Und wenn sie dann hören, ah, Gott vergibt mir, und das ohne Vorleistung, dann kann ich einfach weitermachen wie bisher, weil Gott vergibt ja gerne. Ein bekannter Prediger hat in seinem Kommentar zum Römerbrief zu diesem Vers gesagt, wenn wir das Evangelium weitergeben und nie diese Frage auf uns zukommt, dann müssen wir uns fragen, haben wir überhaupt das echte Evangelium weitergeben oder ein Evangelium, das sagt, tue dies und das und dann kommst du zu Gott. Du musst jetzt irgendwie etwas machen, damit du zu Gott kommst. Oder haben wir das Evangelium weitergeben, das Gott uns ohne Vorleistung vergibt? Ja, das Evangelium, das spricht davon, dass Gott mir vergibt, ohne dass ich irgendeine Vorleistung leisten muss. Die Siegesbotschaft von Jesus Christus sagt mir, das Gericht, das auf dir lag, habe ich für dich getragen. Und ich bin auferstanden und lebe, damit du das Leben haben kannst. Aber das Evangelium verspricht noch weit mehr. Es verspricht nicht einfach nur die Vergebung der Sünden, die Gemeinschaft mit Gott. Es verspricht uns ein neues Herz. Es verspricht uns, dass Gott unser altes Herz entfernt. Das alte Herz, das sich gegen Gott auflehnen wollte. Das alte Herz, das es geliebt hat, das zu tun, was Gott nicht gefällt. Und es ein neues Herz zu geben, das es liebt, das zu tun, was Gott gefällt, aus Dankbarkeit dafür, was Jesus Christus für uns getan hat. Und dieses Herz, wenn wir Herz hören, dann könnte man meinen, das meint diese Pumpe hier drin. Aber das Herz, wenn die Bibel davon spricht, meint es eigentlich meistens das Zentrum des Willens, das Zentrum unseres Fühlens, unseres Denkens, unseres Handelns. Von dort aus, eigentlich beschreibt es das uns als Person. Und Gott verändert dieses Herz. Das ist Teil der Siegesbotschaft von Jesus. Dass er unser altes Herz entfernt und uns ein neues Herz gibt. Das beginnt, Jesus Christus immer mehr zu lieben. Das beginnt, immer mehr das tun zu wollen, was Gott gefällt. Das Evangelium, das verändert uns. Zum Evangelium gehört diese Veränderung dazu. Und diese Leute hier, die missbrauchen dieses Evangelium, dieses wunderbare Evangelium als Freifahrtschein. Und durch ihr Leben verraten sie den Herrn Jesus Christus. Durch ihr Leben verneinen sie die Kraft der Auferstehung, die Jesus lebendig gemacht hat und dieselbe Kraft, die in uns am Wirken ist und uns von geistlich toten Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben wollten, zu geistlich lebendigen Menschen gemacht hat, die Gott nachfolgen wollen und ihm gehorchen wollen, aus Freude an ihm, weil wir wissen, ihm nachzufolgen bringt mehr Freude, als das zu tun, was ich in meinem natürlichen Willen tun will. Ich habe mal von einem bekannten Prediger eine Veranschaulichung gehört für diese Veränderung. Und ich finde, die passt eigentlich auch ganz gut hier. Und zwar, stellt euch vor, wenn ich jetzt hier zu spät gekommen wäre und dann würde ich sagen, ja, es tut mir leid. Ich war hier bei Wielen über den Fußgängerstreifen gelaufen, habe nicht nach links und rechts gesehen und da kam ein Lastwagen, erwischte mich. Ja, und dann bin ich halt dann irgendwie noch hier hingekommen. Aber ihr würdet mir nichts ansehen, dass mich dieser Lastwagen getroffen hätte. Dann würdet ihr denken, Simon, das kann nicht sein. Also wenn du von einem Lastwagen getroffen wirst, der da mit 50 die Straße entlang fährt, dann siehst du nicht so aus wie jetzt. Dann liegst du im Spital oder sogar noch schlimmer, bist tot. Und wenn wir eine Begegnung mit dem Evangelium, mit dem Auferstandenen haben, dann verändert sich unser Leben. Dann bleibt es nicht gleich wie vorhin. Und das ist das, was diese Leute hier, an die Judas denkt. Das ist bei denen nicht passiert. Bei denen hat diese Veränderung nicht stattgefunden. Da ist ernsthaft ja, die Frage, sind das überhaupt Christen? Weil die Veränderung da nicht stattgefunden hat. Und ich möchte uns alle ermutigen, mal wieder zurück auf unser Leben zu schauen und zu schauen, wo hat denn Gott in meinem Leben gewirkt? Wo hat er gewirkt, dass ich ihn immer mehr lieben will? Dass ich ihn immer mehr nachfolgen will? Dass ich ihn immer besser kennenlernen will? Und ja, Jesus, wenn das Evangelium uns trifft, dann verändert es uns. Es ist dann nicht die Perfektion. Vielleicht ist es ein Schritt vorwärts, zwei zurück, vielleicht drei Schritt vorwärts, einer zurück. Aber trotzdem sehen wir über die Zeit unseres Lebens, dass hier Gott am Wirken ist, dass er uns durch sein Evangelium verändert und uns näher zu ihm zieht. Dass wir immer mehr den Wunsch haben, ihm zu gefallen. Und vielleicht, wenn du jetzt hier bist und dich fragst, was ist das Evangelium überhaupt? Dich vielleicht fragst, wer ist dieser Jesus? Dann möchte ich dich ermutigen. Mir ist es wirklich ein Wunsch und ein Anliegen, dass du diese Beziehung zu Jesus findest, dass du die Vergebung findest, dass Jesus in dir beginnt zu wirken. Aber ich möchte dir eine Frage stellen. Bist du bereit für die Veränderung? Denn das Evangelium, das bewirkt eine Veränderung, es wird dein Leben verändern. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Und zwar diese Leute, die lehnen die Veränderung ab, die das Evangelium bringt. Und weil diese Veränderung zum Evangelium dazugehört, haben sie somit ein anderes Evangelium. Sie lehnen diese Veränderung durch ihr Leben ab. Und Judas schreibt, dass ihm es wichtig ist, dass wir das Evangelium richtig verstehen. Ihm ist es wichtig, uns vor diesem falschen Verständnis zu bewahren. Und er will das Evangelium gegen Fälschung verteidigen. Und dieses falsche Evangelium, das hat nicht die Kraft, dass das wahre Evangelium hat. Wir lesen hier, deren Verurteilung schon vor langer Zeit in der Schrift angekündigt wurde. Dieses falsche Evangelium, das diese Leute haben, bringt schlussendlich nicht die Freiheit von der Verurteilung, sondern eine zusätzliche Verurteilung, weil sie es falsch haben, weil sie das Evangelium verdrehen. Und diese Verurteilung, die wurde schon von Jesus angekündigt. Er hat gesagt, es werden Leute kommen, die sagen, sie gehören zu mir, aber gehören nicht zu mir. Es haben die Apostel haben gesagt, schaut, es werden Leute kommen, die das Evangelium verdrehen. Und schon im Alten Testament haben die Propheten immer wieder dafür gewarnt, dass es Leute gibt, die Gottes Wort verdrehen. Und haben gesagt, das Gericht wird über diese kommen. Das Evangelium, das spricht von der Befreiung des Urteils. Das falsche Evangelium bringt Verurteilung. Also ist das ein falsches Evangelium kein Evangelium, weil es nicht die Konsequenzen, die Auswirkungen hat des echten Evangeliums. Stell dir vor, du hast bist in einem Testament drin erwähnt. Und dort steht drin, du bist Erbe eines Hauses oder eines Autos oder was auch immer. Du bekommst da etwas, du kannst es erben. Und wenn dieses Testament echt ist, dann kannst du damit zum Richter gehen und sagen, hey, schau mal, ich habe hier ein Testament, das Testament ist echt und mir steht dieses und jenes zu. Und dann wird dir der Richter Recht geben und du wirst das bekommen, weil das Testament echt ist. Wenn jetzt aber das Testament falsch ist und du darin erwähnt bist und du gehst mit dem falschen Testament zum Richter, dann wirst du nicht Recht bekommen. Der Richter wird sagen, nein, das Testament ist falsch. Und wenn du es noch als echt ausgibst, wird er sagen, hey, schau mal, du hast mir ein falsches Testament gezeigt und sagst, das ist richtig. Das ist Urkundenfälschung. Das heißt, du wirst wegen Urkundenfälschung verurteilt. Und weil eben ein falsches Evangelium kein Evangelium ist, ist es Judas so wichtig, vor diesem falschen Evangelium zu warnen. Und das will er uns ermutigen, um das richtige Evangelium zu ringen, darum zu kämpfen, es recht zu verstehen und die Auswirkungen zu sehen. Und ich möchte uns darum nochmals ermutigen, dass wir uns doch auf den Weg machen, uns mit diesem wahren Evangelium auseinanderzusetzen, es besser zu verstehen, auch gerade darum, dass wir es gegen falsches Evangelium besser unterscheiden können. Und gerade auch darum, dass wir mehr verstehen, was das eigentlich heißt, was Gott für uns getan hat, damit wir ihm mehr Lob geben können für das, dass er uns zu sich gezogen, uns Gemeinschaft mit ihm ermöglicht hat, uns jetzt in dieser Zeit bewahrt vor falschen Evangelien und fähig ist, uns die Macht, Kraft geben kann, uns das, die Freude geben kann am echten Evangelium, sodass wir nicht in dieses falsche Evangelium hineinfallen und der uns die ewige Gemeinschaft mit ihm ermöglicht. Ich möchte noch zum Schluss jetzt mit diesem Gott reden, der eine Beziehung zu ihm möglich macht. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du die Beziehung zum Vater möglich machst durch dein Sterben und Auferstehen, dadurch, dass du das Urteil für uns getragen hast. Ich möchte dir danken, dass du uns noch viel mehr verheißt, dass du uns versprichst, uns zu verändern, unser Leben zu prägen, uns immer mehr auf dich auszurichten. Ich möchte dich bitten, öffne uns immer wieder die Augen für die Wahrheit des Evangeliums. Schenke uns, dass wir es immer besser verstehen und immer mehr darin wachsen und immer mehr anfangen, dich lieben, Herr. Amen.